Ja, habt ihr den Text gut verdaut?
Nein.
Nein, gut. Ja, ganz vorneweg. Es geht heute um die Erbauung der Gemeinde. Und es geht um die Erbauung der Gemeinde in einem Zusammenhang, in dem es auch um die Geistesgaben geht. Und es geht also darum, es geht dem Paulus darum, dass die Korinther mit ihren Geistesgaben die Gemeinde zu erbauen trachten und nicht das für sich selbst tun und haben, und noch viel weniger zur eigenen Darstellung, wie wir schon gehört haben. Noch viel weniger, um das eigene Ego zu streicheln, sondern um die Gemeinde zu erbauen aus der Liebe zur Gemeinde und aus der Liebe zu Gott und zu Jesus. Darum geht es dem Paulus hier. Die Gemeinde soll geistlich erbaut werden. Und dazu dienen die Geistesgaben. Und da gibt es Geistesgaben, die dienen dem mehr. Und da gibt es Geistesgaben, die dienen dem weniger. Aber jede Geistesgabe ist wertvoll. Es geht hier im Zusammenhang um das Erbauen der Gemeinde. Meine Predigt hat zwei Teile. Ich könnte jetzt schon Abend sagen, ne? Aber meine Predigt hat zwei Teile. Der erste Teil bezieht sich auf den ersten Vers und der zweite Teil auf alle anderen. Und deshalb geht es jetzt los, wenn es hier losgeht. Moment, ich muss das anmachen. Das wäre was. Gut. Technik. Mache ich das falsch? Ich muss es doch hier draufhalten, ne? Sorry, tut es im Moment nicht. Aus, ja.
Er macht das.
Du machst das, danke dir. Wunderbar. So, dann geht es jetzt weiter. Ja, das ist der erste Teil. Strebt nach der Liebe, doch bemüht euch auch eifrig um die Geisteswirkungen. Wir haben in zwei Predigten über die Liebe gesprochen. Wir haben in einigen Predigten über die Geisteswirkungen, die Geistesgaben gesprochen. Und deshalb möchte ich jetzt erstmal über was anderes sprechen, was da steht. Nämlich was vielleicht so zwischen den Zeilen steht, eigentlich steht es nicht zwischen den Zeilen, es steht sehr deutlich da, nämlich über das Streben und über das sich Bemühen und über das Eifrigsein. Das hört sich anstrengend an, wenn man das so hört, ne? Streben, Eifer und Bemühen. Das steht hier. Ja, und dabei wissen wir doch alle, dass die Liebe, die hier gemeint ist, ein Geschenk Gottes ist. Dass er das wirkt ganz allein. Jedenfalls die Liebe, die hier gemeint ist, nicht die Liebe, die Gott auch dem Geschöpf gegeben hat. Ja, zum Beispiel die Mutterliebe ist eine Liebe, die Gott auch dem Geschöpf gegeben hat. Hier ist von der Agape die Rede, von der Liebe, die Gott gibt. Das ist die sich hingebende Liebe, die sich opfernde Liebe. Größere Liebe hat keiner als der, der sein Leben lässt für seine Freunde und der die Feinde liebt. Ihr kennt diese Agape-Liebe. Hierum geht's. Das ist eine Liebe, die kann nur Gott schenken. Die kann nur er wirken. Die hat er uns gegeben, als wir glaubten, durch unsere Wiedergeburt. Er hat sie uns ins Herz gelegt. Und auch die Geisteswirkungen, jeder weiß, dass die ein Geschenk des Heiligen Geistes sind, das wir erhalten haben, als wir wiedergeboren wurden durch Glauben. Und trotzdem, oder ist das trotzdem vielleicht falsch? Sollten wir sagen, gerade deswegen sagt Paulus, strebt nach der Liebe, bemüht euch um die Geistesgaben, seid eifrig in diesem Bemühen. Vor einer Woche oder zwei kriegte ich von Ebo einen Vortrag von Hans-Joachim Eckstein, einem evangelischen Theologen, Lyriker, Musiker und so weiter, sehr bekannt. Und der nahm das Beispiel von Paulus auf, diese Illustration vom Körper mit den Gliedmaßen und mit dem Kopf, ja, wobei er der Kopf, das Haupt ist Christus und wir sind seine Glieder. Und dann fragte er, ich weiß nicht, ob das jetzt alles so wörtlich ist, was ich sage, aber sinngemäß, und dann fragte er, was kann die Hand tun ohne den Kopf? Was kann der Fuß tun ohne den Kopf? Was tut der Magen, der Darm, die Milz, die Leber ohne den Kopf? Sagt es mir? Nichts. Und deshalb sagte er, das ist jetzt keine Frage, was unser Beitrag ist. Nichts. Ist unser Beitrag 1%? Ist unser Beitrag 1000%? Was ist unser Beitrag? Nichts. Nichts zu dem, was Gott wirkt. Ja. Und es stimmt überein mit dem, was die Schrift sagt. Die Schrift sagt, Gott wirkt das Wollen und das Vollbringen. Die Schrift sagt, alle geistliche Frucht wird durch Christus gewirkt. Ohne Christus könnt ihr nichts tun. Ja, können wir den nächsten Vers mal sehen? Ja, da sagt es auch im 1. Korinther 1,30, haben wir schon drüber gepredigt, Jesus Christus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Mit anderen Worten, Gott wirkt alles, nicht nur die Erlösung, sondern auch die Heiligung. Manche Menschen glauben, okay, ja, dass wir gerettet werden, dass wir erlöst werden, dass wir aus der Finsternis ins Licht gebracht werden, das ist das, was Gott wirkt. Aber jetzt fängt meine Verantwortung an. Die Heiligung ist meine Verantwortung. Das sagt die Bibel nicht. So jedenfalls nicht. Auch die Heiligung, auch das Leben in Christus, auch die Gerechtigkeit, auch die Weisheit, die Erlösung, alles wirkt Gott zu 100%. Trotzdem, oder gerade weil das so ist, werden wir aufgefordert von Gott. Da gibt es jetzt die Imperative im Neuen Testament, die ziehen sich durch, auch im Alten. Ja, wir werden aufgefordert, etwas zu tun. Ich gebe euch eine kleine Kostprobe davon. Ach so, ich dachte, kleine Kostprobe. Wir werden zur Buße aufgefordert und zum Glauben an das Evangelium. Das ist ein Befehl. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Ja? Wobei wir genau wissen, der Glaube ist eine Gabe des Geistes, ist eine Gabe Gottes. Wir werden aufgefordert. Wir werden aufgefordert, nach der Heiligung zu jagen. Ganz krass. Wir werden aufgefordert, allen Eifer daran zu wenden und in unserem Glauben die Tugend darzureichen. Das steht da jetzt nicht. Wir werden aufgefordert zu laufen, dass wir einen himmlischen Preis empfangen. Wir werden aufgefordert, unsere Sinne zu erneuern, von Paulus. Und hier habe ich noch einen Vers hinzugefügt. Paulus sagt im 1. Korinther 9, ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn, damit ich nicht anderen verkündige und selbst verwerflich werde. Er beherrscht seinen Leib und er bezwingt ihn, damit er nicht anderen verkündigt und selbst verwerflich wird. Das hört sich an wie der unerlöste Luther, oder? Es ist aber der erlöste Paulus, der das sagt. Es ist ein ganz erlöster Paulus. Ich bezwinge meinen Leib. Er ist erlöst, ihn zu bezwingen. Er ist erlöst, ihn zu beherrschen, dass er nicht anderen verkündigt und selbst verwerflich werde. Ich habe letztens eine Predigt gehört von dem Olaf Latzel, dass das, was ich bis jetzt gesagt habe, eigentlich sich wie ein Widerspruch anhört, oder? Gott wirkt alles. Ich habe keinen Beitrag an dem Wirken Gottes, null. Aber ich werde trotzdem aufgefordert, Buße zu tun und an das Evangelium zu glauben und der Heiligung nachzujagen und so weiter und so fort. Diese Imperative. Und ich glaube, mit Olaf Latzel, da bin ich vollkommen seiner Meinung, das kriegen wir im Kopf nicht ineinander und zueinander. Das kriegen wir nicht logisch gelöst. Das müssen wir einfach miteinander existieren lassen. Weil wir kriegen es deshalb nicht gelöst. Jahrhunderte der Theologie haben das vielleicht versucht. Wir kriegen es deshalb nicht gelöst, weil unser Denken zu klein ist und unsere Gehirne zu klein sind und Gottes Gedanken viel größer sind und Gottes Gedanken so übermäßig groß sind. Wie unsere Gehirne sind winzig. Unser Denken ist niedrig. Und deshalb sollen wir das eine nicht gegen das andere setzen, sondern wir sollen beides miteinander existieren lassen. Es sind zwei Aspekte der einen Wahrheit. Das ist wie eine Münze, die hat zwei Seiten. Und das Ganze existiert nur mit den zwei Seiten. Die Münze gibt es nicht mit der einen Seite. Schöner finde ich das Beispiel mit den gefalteten Händen. Das sind zwei Aspekte der einen Wahrheit, die ineinander greifen wie gefaltete Hände. Du kannst eine Hand nicht falten. Du faltest zwei Hände. Und das ist diese eine Wahrheit, wo diese beiden Dinge ineinander greifen. Gottes Wirken in allen Dingen vollständig zu 100% und mein Tun. Es greift so ineinander wie gefaltete Hände. Und ja, deshalb, ich bin auf der falschen Seite, deshalb ist es jetzt nochmal wesentlich, davon zu sprechen, wie kann man denn jetzt, was anfangs da war, nach der Liebe streben? Wie geht das denn, wo Gott das doch wirkt? Wie kann ich nach der Liebe streben? Wie kann ich nach den Geisteswirkungen streben? Wie kann ich nach der Heiligung streben? Und so weiter. Und ich möchte da eine Unterscheidung machen. Das ist jetzt meine ganz persönliche Unterscheidung, müsst ihr nicht teilen. Das hilft mir, dieses Komplexe besser zu handhaben. Ich kann es nicht auflösen, man kann es nicht auflösen. Aber es hilft mir, das besser zu handhaben und damit zu leben. Das ist auch keine, ich möchte das nochmal sagen, das, was ich hier jetzt sage, ist keine akademische Turnübung, liebe Freunde. Das ist keine intellektuelle Übung. Das ist so wichtig für unseren Alltag im Glauben, für unser christliches Bewusstsein. Wie soll ich sagen? Es gibt ein Bemühen, einen Eifer nach dem Fleisch. Und es gibt ein Bemühen und einen Eifer nach dem Geist. Es gibt kein Bemühen und einen Eifer und ein Streben nach dem Fleisch. Das bedeutet, auf der Grundlage dessen, was der Mensch ohne Gott kann. Er kann ja eine Menge, wenn man es so sieht. Ein Streben und Bemühen und sich abrackern nach dem Fleisch, um geistlich zu werden, funktioniert nicht. Johannes 6, was ist das, Vers 68 oder irgendwas sagt, das Fleisch nützt gar nichts. Das Fleisch nützt gar nicht. Das heißt, die Mensch, das, was der Mensch kann, das menschlich Machbare, das nützt gar nichts in Bezug auf das Auferbauen der Gemeinde, in Bezug auf deine Heiligung, in Bezug auf dein Wachstum im Glauben, in Bezug auf deine Beziehung in Christus. Das menschlich Machbare nützt gar nichts. Das menschlich Machbare, das predigt der Humanismus. Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Goethe. Ja, das wird auch gepredigt, dieser Humanismus. Er wird auch gepredigt in Gemeinden. Lasst uns das tun, was wir können, damit wir in Frieden leben können. Ja, das ist ein Streben nach dem Fleisch. Aber es gibt eben auch ein Streben und einen Eifer und ein Bemühen nach dem Geist. Und das formuliert Paulus wie folgt, unter anderem, da steht es ja schon, danke. Er sagt, dafür arbeite und ringe ich, er meint, dass jeder vollkommen in Christus dargestellt wird. Er meint, dass jeder Mensch in Christus wächst, dass Christus in mir zunimmt, ich aber abnehme. Er meint auch die Gemeinde, dass sie auferbaut wird. Dafür arbeite und ringe ich. Ich strenge mich an, ich eifere, ich bemühe mich. Und jetzt kommt's. Gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt mit Macht. Ich bemühe mich, ich eifere, auch das kommt ja von Gott. Ich bemühe mich, ich eifere, ich strebe, weil ich vertraue auf die Kraft Gottes, die in mir wirkt mit Macht. Weil ich darauf baue und nicht auf das, was ich kann. Ich baue auf das, was Gott kann. Und der kann so viel. Ich baue auf das, was er kann, in mir, durch seine Macht. Aber nicht auf das, was menschlich machbar ist. Ich vertraue ganz auf Christus in mir, auf den Geist in mir. Und wenn ich darauf nicht vertraue, dann habe ich keine Frucht. So entsteht keine Frucht. Soweit. Paulus ringt und arbeitet gemäß der Kraft Gottes, die in ihm wirksam ist, damit die Gemeinde und jeder Einzelne von uns und du auferbaut wirst. Da sind wir beim zweiten Teil. Die Erbauung der Gemeinde. Drei Punkte. Der Erbauer, der Stellenwert der Erbauung und das Ziel der Erbauung. Man könnte auch sagen, was heißt Erbauung? Er ist der Erbauer. Genau. Ich lese Psalm 127, 1 bis 2. Haben wir das als Projektion? Danke. Denn wenn der Herr nicht das Haus baut, arbeiten vergeblich die daran bauen. Mit anderen Worten, wenn das Wirken des Herrn nicht mit uns ist, sein Wirken, dann können wir hier tun, was wir wollen. Die Gemeinde wird nicht erbaut werden. Trotzdem möchte ich eine Frage stellen. Ist das okay, wenn ich sage, wir bauen Gemeinde? Paulus sagt das. Er sagt das im 1. Korinther 3,10. Da sagt er, ich habe als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Er spricht von sich. Ich habe als ein weiser Baumeister den Grund gelegt und jeder baue darauf. Es ist biblisch zu sagen, ich baue Gemeinde. Aber man muss auch noch hören, was Paulus dazu sagt. Er sagt, ich tue dies gemäß der Gnade Gottes, die in mir wohnt. Ich tue es, weil Gott in mir mit Macht wirkt. Ja, da seht ihr wieder, das sind die beiden, das sind wieder die gefalteten Hände. Ja? Wenn er sagt, ich habe als ein weiser Baumeister den Grund gelegt, der weiß ganz genau, er hat den Grund gelegt durch die Gnade Gottes, weil Gott es in ihm gewirkt hat. Ja?
Also war es prophetische Rede von Paulus.
Sowieso, ja. Okay, aber das brauchen wir im Blick. Ja, das brauchen wir im Blick. Der Herr baut Gemeinde. Der Herr baut Gemeinde und er möchte und er will, dass du sein Mitarbeiter bist. Ja. Der Erbauer der Gemeinde. Zweitens, der Stellenwert der Erbauung. Man könnte auch sagen, der Stellenwert der geistlichen Gaben bei der Erbauung. Aber es wird hier sehr deutlich in dem ganzen Kapitel, in dem ganzen Text hier, wird sehr deutlich, wie wichtig Paulus das Erbauen der Gemeinde ist. Wie sehr ihn das bewegt, weil er ja sieht, die Korinther haben viele Geistesgaben und sie nutzen sie und sie benutzen sie auf falsche Weise, mit falschen Motiven zum Teil. Und er sagt ihnen, Leute, diese Geistesgaben sind euch gegeben, damit die Gemeinde erbaut wird. Und dann kommt jetzt die Sprache auf Zungenreden und Prophetie bzw. Weissagung. Ich werde jetzt nicht über Zungenreden predigen, das In und Out von Zungenreden, aber soweit Paulus das hier sagt, fasse ich das nochmal kurz zusammen, was er darüber äußert. Er sagt, wenn einer in Zungen redet, dann redet er für Gott. Bei diesem Zungenreden, so sagt er, ist der Verstand nicht beteiligt. Das Denken, ein Teil des Geistes, wie auch immer ihr das nennen mögt. Er sagt, ich möchte lieber 5 Worte mit meinem Verstand reden, damit ich auch andere unterweise, als 10.000 Worte in einer Sprache. Der Verstand ist nicht beteiligt, er redet durch den Heiligen Geist zu Gott, damit Gott gelobt wird, gepriesen wird, dass ihm gedankt wird, ihm gesungen wird. Soweit sagt er das. Und da sagt er aber, liebe Gemeinde, das versteht aber niemand, wenn ihr das in der Gemeinde praktiziert, so, dann ist es nutzlos für die Erbauung der Gemeinde, weil das eine nicht verständliche Sprache ist oder anders ausgedrückt vielleicht eine Sprache, die die meisten in der Gemeinde nicht verstehen, wenn es eine tatsächlich existierende Sprache ist. Das ist ja auch nochmal eine Diskussion, führe ich aber nicht. Ja, sondern es versteht ja keiner was. Dann kann es ja auch den anderen nicht auferbauen. Dann baut es dich selbst auf, deine Beziehung zu Gott, was auch immer. Das ist für dich selbst, aber nicht für die Gemeinde. Für die Gemeinde ist deshalb die Weissagung größer, die Prophetie größer und die Lehre größer als das Zungenreden. Und er sagt dies bewusst, weil die Korinther ja viel Wert legten auf das Zungenreden, weil das ja so spektakulär war. Ja? Und weil sie dachten, jetzt muss aber jeder mit Zungen reden. Paulus sagt, ich will lieber 5 Worte mit dem Verstand reden, als 10.000 Worte in einer Sprache, damit die Gemeinde auferbaut wird. Nochmal kurz, deshalb sagt er, Weissagung ist größer, Lehre ist größer. Kurz zum Begriff Weissagung, Prophetie, ich verstehe das so, das ist ein Hineinreden durch den Heiligen Geist in die Situation der Gemeinde oder eines Einzelnen zu dessen oder deren Auferbauung, Trost, Ermutigung, Ermahnung, Ja, das durch den Geist bewirkte Reden in eine Situation hinein, nicht notwendigerweise und auch nicht hauptsächlich über die Zukunft, sondern über Gegenwart und Vergangenheit, als umfasst alle Zeitformen diese Weissagung. Es ist ein Reden Gottes durch die Menschen in die Situation der Gemeinde hinein, damit die Gemeinde aufgebaut wird. Klammer zu, nur weil ich diesen Begriff jetzt verwende, Weissagung oder prophetisches Reden. Paulus sagt, das ist besser. Das ist besser, wenn es um die Gemeinde, um den Bau der Gemeinde geht, um das Erbauen der Gemeinde. Das ist wichtiger, das ist wertvoller, es sei denn, es gibt eine Ausnahme. Wenn die Zungenreden ausgelegt werden können, ja, dann ist es auch wertvoll, weil dann nämlich die Zungenrede auch in einer Sprache erfolgt, die alle verstehen und somit können alle auferbaut werden. So, ein Punkt noch dazu. Das bedeutet jetzt nicht, ich beziehe mich auf die damalige Zeit. Ich rede nicht über die Bedeutung von Zungenreden heute und was es heute ist, sondern ich beziehe mich auf die damalige Zeit. Paulus wertet das Zungenreden nicht ab, trotz all dessen. Er macht es deutlich, dass er es nicht abwertet. Weil er nämlich sagt, ich wünschte, ihr würdet alle in Zungen reden. Das sagt er nicht, das bedeutet nicht so, ihr müsst jetzt alle in Zungen reden. Dann würde er sich ja selbst widersprechen, denn er hat ja im Kapitel 12 gesagt, Gott verteilt die Gaben unterschiedlich. Jeder hat unterschiedliche Gaben. Nicht alle reden in Zungen. Nicht alle haben prophetische Rede. Nicht alle lehren. Ja? Er weiß, dass das unterschiedlich verteilt ist. Er will hier zum Ausdruck bringen, liebe Leute, Zungenreden ist von Gott. Das ist auch wertvoll. Deshalb wünschte ich, ihr würdet alle in Zungen reden. Und er sagt von sich selbst, ich habe mehr in Zungen geredet als ihr alle. Auch das dient diesem Zweck. Ja? Ich habe mehr in Zungen geredet als ihr alle. Das ist keine Aufschneiderei. Weil er weiß ja ganz genau, dass Zungenreden keine Leistung ist, sondern vom Heiligen Geist gegeben ist und als Geschenk Gottes empfunden werden muss. Ja? Soweit die Verse 2 bis 19 in Kurzform, wie ich sie verstanden habe. Ja? Tut alles zur Erbauung der Gemeinde. Setzt eure Gaben ein zur Erbauung der Gemeinde. Ja, denn das ist sein Herzensanliegen und das ist das Herzensanliegen Gottes. So, und jetzt müssen wir mal darüber reden, was das denn überhaupt ist, geistliche Erbauung. Haben wir ja noch gar nicht gesagt. Jeder stellt sich sicher etwas darunter vor. In diesen ersten 19 Versen des 14. Kapitels wird das eigentlich nicht so ausgeführt. Aber ich möchte es trotzdem tun, weil es hier einfach das Thema ist, weil es im Mittelpunkt steht, weil Paulus sagt, ich möchte, dass ihr erbaut werdet. Und was heißt das denn, erbaut werden? Was heißt es, erbaut zu werden? Ich verstehe es so. Es heißt, wie soll ich es ausdrücken? Es heißt, zu wachsen in Christus. Es heißt, geheiligt zu werden in Christus. Es heißt, zu wachsen im Glauben. Es heißt, ja, in, durch, mit Christus so mehr so zu werden, wie Gott es möchte. Und dazu unter anderem sollen die Geistesgaben dienen in der Gemeinde. Dazu gibt es eben auch die Propheten und die Hirten und die Lehrer und so weiter. Und dazu hat jeder eine Gabe empfangen. Jeder. Ob sie nun natürlich ist oder ob sie geistlich ist oder ob beides da ist. Ich möchte vier Aspekte herausgreifen. Das sind, ihr seht an dem fünften Spiegelpunkt oder Pömpel, dass das natürlich nicht vollständig ist, aber ich möchte diese am Schluss der Predigt diese vier Punkte herausgreifen. Erbaut zu werden als Gemeinde bedeutet A, wachsen im Glauben, B, wachsen in der Erkenntnis, C, wachsen in der Christusähnlichkeit, D, wachsen in der Gnade. Dabei sage ich sofort, dass diese Dinge sich überlappen, ja, und ineinander greifen. Ich habe sie hier der Einfachheit halber getrennt. Möchte zu jedem vielleicht ein Beispiel geben oder eine kurze Erläuterung. In 2. Thessalonicher Kapitel 1, Vers 3, da stellt der Paulus fest, dass die Thessalonicher sehr wachsen. Besser formuliert, dass ihr Glaube sehr wächst. Er stellt fest, euer Glaube wächst sehr. Und jetzt hören wir, und das hören wir auch zu Recht, häufig, es kommt nicht auf einen großen Glauben an, sondern auf den Glauben an einen großen Gott. Das unterstreiche ich auch, diese Aussage. Es kommt nicht auf einen großen Glauben an, sondern den Glauben an einen großen Gott. Aber dieser Glaube an einen großen Gott, der kann offenbar wachsen. Sonst würde Paulus das hier nicht erfreut feststellen bei den Thessalonischern. Euer Glaube wächst sehr. Was heißt das denn zum Beispiel? Nur ein Beispiel. Man kann dieses Thema nicht erschöpfend behandeln hier kurz. Nur ein Beispiel. Es bedeutet, dass der Glaube gefestigt wird. Es bedeutet, dass wenn dir etwas passiert, wenn du irgendeine Schwierigkeit hast, wenn du irgendein Problem hast, wenn da irgendein Widerstand kommt, dann haut dich das nicht um, wenn dein Glaube fest ist. Dann verlierst du nicht die Perspektive des Glaubens. Du magst Angst haben, du magst zittern, du magst jammern, du magst heulen, du magst weinen, aber es wird deinen Glauben nicht erschüttern an den Christus Jesus, der uns liebt und der mit uns geht und uns schützt und an Gott, der alles sieht und weiß. Es wird deinen Glauben daran, es wird, das Haus wird durch den Orkan nicht aus dem Fundament gerissen. Ja. Da weht ein Wind, vielleicht ein Sturm, vielleicht ein Orkan, aber das Haus wird nicht entwurzelt. Du behältst geistliche Perspektive, trotz allen Weinens. Das ist dein Glaube fest. Und das möchte Paulus, dass der Glaube fester wird. Ja. Ein Aspekt des Ganzen. Zweitens, wachsen in der Erkenntnis. Das hört sich sehr philosophisch an. Aber in Kolosser 1, 9 bis 10 sagt Paulus, dass er und seine Mitarbeiter nicht aufhören, dafür zu beten, dass die Kolosser unter anderem in der Erkenntnis Gottes wachsen. In der Erkenntnis all dessen, was Gott umfasst. Wie groß er ist, wie heilig er ist, wie gütig er ist, wie gnädig er ist, wie mächtig er ist. Die Tiefe des Reichtums Gottes, die Tiefe des Reichtums des Evangeliums, die Tiefe der Vergebung, die Tiefe der Liebe und so weiter und so fort. Er möchte, dass wir in dieser Erkenntnis wachsen und das bedeutet, dass wir tiefer werden im Wort Gottes, denn da liegen verborgen alle, ja, in Gott, in seinem Wort liegen verborgen die Schätze der Weisheit und der Erkenntnis, dass ich umgehe mit dem Wort Gottes, dass ich mich hinein vertiefe in das Wort Gottes. Wisst ihr, Gott redet hier, wenn ich rede über Wachsen im Glauben und Wachsen in der Erkenntnis, das sind Dinge, die Gott schenkt, die Gott für uns hat. Ja? Viele fassen das auf als, oh Druck, oh Anstrengung, oh. Nein, Gott sagt mir, hey, ich habe Wachsen im Glauben für dich. Ich habe Wachsen in der Erkenntnis für dich. Ich habe Wachsen in der Christusähnlichkeit für dich. Ich habe das für dich. Willst du das? Also, in der Erkenntnis Gottes wachsen. Je mehr du die Liebe Christi, das habe ich, glaube ich, in der letzten Predigt gesagt, ich wiederhole es nochmal. Ich glaube, je mehr du die Liebe Christi erkennst, desto mehr bestimmt sie dich auch. Dein Handeln, dein Denken. Klammer zu, nur ein Beispiel. Drittens, vorletztens, wachsen in der Christusähnlichkeit. Darauf bezieht sich die Lesung. Da sagt Paulus, ein Ziel der Erbauung, in meinen Worten jetzt, ein Ziel der Erbauung der Gemeinde ist, und jetzt wieder zitiert, wahrhaftig in der Liebe in allen Stücken zu ihm hinzuwachsen. Ja, wahrhaftig in der Liebe, die ja alle Gebote umfasst, wahrhaftig in der Liebe, in allen Stücken zu Christus hinzuwachsen, das heißt, seinem Ebenbild, seinem Wesen gleichgestaltet zu werden. Wer sagt, das ist das im Römerbrief? Muss ich mal reinfragen. Ist das im Römerbrief, dass er uns auserwählt hat, bestimmt hat, dass wir dem Ebenbilde seines Sohnes gleichgestaltet werden? Ich denke, ist ja auch egal, wo es steht. Könnt ihr mal nachher mal nachgucken. Das ist etwas, was Gott für uns hat. Er sagt, ich habe euch dazu berufen. Ich habe euch dazu vorherbestimmt, in der Christusähnlichkeit zu wachsen. Das hat er für uns. Und das ist eine wichtige Perspektive, die wir im Glaubensleben brauchen. Dass wir unterwegs sind und nicht so bleiben, wie wir sind, sondern dass Gott was für uns hat, nämlich dieses Wachstum in der Christusähnlichkeit. Das ist es auch, warum wir leben. Viertens und letztens, wachsen in der Gnade ist das Entscheidende. Zwei Aspekte davon. Das eine ist, wenn wir im Glauben wachsen, wenn wir in der Erkenntnis wachsen, wenn wir in der Christusähnlichkeit wachsen, dann wachsen wir in der Gnade. Ja, weil dieses Wachsen findet nur aus Gnade statt. Es hat keine Grundlage in meiner Leistung oder in meinem Verdienst so. Es ist nicht mein Verdienst, es ist eine Gnade, wenn ich im Glauben, in der Erkenntnis, in der Christusähnlichkeit, in anderen geistlichen Dingen, die dazukommen, wachse. Das ist Gnade Gottes. Das ist seine Kraft, das ist sein Wirken, das ist seine Macht, die in mir kräftig wirkt, sagt Paulus. Zweiter Aspekt dieser Gnade. Wachsen in der Gnade, dass ich mehr und mehr, und hier kommt die Überlappung mit dem zweiten Punkt, dass ich mehr und mehr wachse in der Erkenntnis, wie gnädig Gott mir ist. Das ist ungeheuerlich. Das kann man gar nicht ausdrücken. Dass er mich, ich mache es jetzt mal bildlich, dass er mich umarmt, dass er mich liebkost, dass er mich liebt, dass er mich annimmt, dass er zu mir sagt, mein geliebtes Kind, trotz all meines Versagens, trotz aller meiner Sündhaftigkeit und Sünde, trotz aller Schuld, trotz all meines ganzen Elends, trotz meiner ganzen Schwächen, trotz meiner Ecken und Kanten. Er sagt zu mir, ich bin dir gnädig. Ich liebe dich. Ich umarme dich. Ich empfange dich mit Freuden bei mir. Und dass ich wachse in dieser Erkenntnis der Gnade. 2. Petrus 3,18, da werden wir aufgefordert, unter anderem in der Gnade zu wachsen. Ja. Zusammenfassend, wendet euren, jetzt nehme ich Paulus Worte, strebt danach, bemüht euch mit Eifer um Wachsen im Glauben, Wachsen in Christus, weil ihr wisst, dass er in uns mächtig ist, mit seiner wirksamen Stärke und alles schafft durch sein Wort und seinen Geist. Amen.